Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Habt ihr Stress? Fragt Hans-Jürgen Bartsch. Jetzt Vorsicht mit der Antwort. Wenn ihr Ja sagt, dann konter ich mit, dann seid ihr selbst schuld daran. Ja, Leute, hey, wer denn sonst? Eure Partnerin etwa? Euer Partner, der Chef, der Nachbar? Alle sind schuld, bloß ihr nicht? Wenn ihr jetzt nicht beleidigt seid und weiter zuhört, seid ihr auf einem guten Weg. So sieht es jedenfalls der Arzt Peter Riedl, der das Problem ausschließlich bei uns selbst sieht, wenn wir Stress haben. Hier unsere Kurzvorschau.
Es gibt angeblich 84.000 Meditationsformen. Meditation ist die Sammlung des Geistes.
Der Stress hat in den letzten 20 Jahren in westlichen Gesellschaften dramatisch zugenommen.
Stress ist Generalmobilmachung des Körpers und der Seele.
Alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Stress herrscht dann, wenn wir nicht souverän sein können.
Manche Ehen sind eine Hinrichtung, die über Jahre vollstreckt wird. Und das erzeugt Stress.
Zwei Referenten haben wir heute zur Stressprophylaxe. Wie können wir, bevor Stress überhaupt entsteht, für uns vorsorgen? Dazu soll diese Sendung Erkenntnisse und Hilfen leisten. Auf dem Medizinikum in Lech hat dazu im Sommer 2016 unter anderem der Psychiater, Neurologe und Psychotherapeut Dr. Robert Haller gesprochen. Er ist auch Chefarzt einer psychiatrisch-psychotherapeutischen Klinik und Gerichtsgutachter, unter anderem in Zusammenhang mit Menschen, die vor Stress furchtbar ausgerastet sind, zum Beispiel bei dem Amoklauf von Winnenden. In Lech hieß sein Thema Stressreduktion durch Psychopharmaka und oder Psychotherapie. Buddha statt Cipralex. Zur besseren Einordnung, Cipralex ist ein Antidepressivum.
Es gibt eine, finde ich, geniale Definition, und die heißt, Stress ist Generalmobilmachung des Körpers und der Seele. Ausfertig. Und wenn Sie jetzt also überlegen, brauchen wir das? Natürlich brauchen wir manchmal eine Generalmobilmachung. Wenn hier in Lech ein Skifahrer am Start steht, dann braucht er natürlich für 1,5 Minuten oder wie lange das Rennen auch immer geht, braucht er alle seine Kräfte. Er muss also das Bewusstsein auf ein höchstes Niveau hinauftrimmen. Er muss zutiefst durchatmen. Die Stresshormone werden ausgeschüttet, Energiereserven zur Verfügung gestellt und so weiter. Wenn ich aber jedes Mal so eine Stressreaktion bekomme, wenn mein Chef gerade vorbeischaut oder mein Ehegemahl um die Ecke kommt, also 50 Mal am Tag, das wird natürlich letztlich jedes System überfordern. Generalmobilmachung ist selten indiziert, nicht dauernd, und das führt dann eben zu diesen Zuständen der Erschöpfung. Es kommt also darauf an, ist es guter Stress, der uns beschleunigt. Das ist also etwas, wo ich sozusagen den Wind im Rücken habe, wo ich einen guten Drive habe, wo ich hervorragend drauf bin. Im Gegensatz dazu der Dys- oder Distress, das ist das genaue Gegenteil, nämlich ich habe einen Widerstand, es geht alles zäh von der Hand, ich bin in meinem Antrieb gehemmt, ich bin innerlich gespannt, es ist also gegen den Wind zu segeln. Sie sehen aber, ich bin ein Hinterwäldler, mit dem Segeln nicht vertraut, weil der wahre Distress, ein Segler, ist natürlich der absolute Stillstand, wie natürlich auch der Passivstress, etwas ganz Furchtbares ist, das werden Sie dann sehen, wenn ich doch überziehe, wenn Sie denken, wenn er nur endlich aufhören würde. Nun, neben all den körperlichen und psychischen Gründen sehen wir Psychiater, wir sind ja ein bisschen komisch, das wissen Sie, noch einen dritten Aspekt, nämlich wir sagen, der Mensch hat eine Urenergie, eine Vitalenergie oder auch wie immer wir das bezeichnen wollen. Die Psychoanalytiker streiten seit Jahrzehnten darum, worin diese nun besteht. Ist das der Regressionstrieb, der Überlebenstrieb, oder ist es die Sexualität, oder ist es gar der Todestrieb? Das ist egal. Aber wir können das so vergleichen, dass jeder Mensch sozusagen in sich einen Wildbach hat, der ungezähmt zu Tal stürzt. Und es ist die Lebensaufgabe, diese Energie umzuwandeln, entweder auf positive Seite oder wie man eben auch die Wasserkraft entsprechend nützen kann, oder ansonsten wird daraus, ich sage es etwas vereinfacht, wird negative Energie. Das sehen Sie also hier, wenn es uns gelingt, diesen Tag und Nacht dahinrauschenden Kraftquell sozusagen positiv zu nutzen, in Kreativität, in Kunst, Leistung, Arbeit, Wettbewerb, Sport umzuwandeln, dann kann ich hier das Referat beenden. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das genau jener Stoff, aus dem Stress, Übermüdung, Erschöpfung, Depressionen, Kränkung, Sucht, Angst, letztlich auch Suizidalität reduzieren. Also ich komme zum zweiten Mal zum Ende meines Vortrages. Sie müssen also nur schauen, dass Sie Ihre Urkraft umwandeln. Das hat viel Relevanz. Ich könnte hier die Künstler anführen, die ja in vielen Fällen sehr aggressive Menschen sind und beschimpfen und Ähnliches. Aber gelegentlich hauen sie ihren Frust sozusagen hinein in Marmor oder sie schreiben nobelpreiskräftige Romane und so weiter. Also sie wandeln diese negative Energie, dieses aggressiv-destruktiv in Positives um. Oder nehmen Sie, ich komme doch nicht umhin, das Beispiel Fußball. Fußball beinhaltet für uns Psychiater ja alle Elemente eines Krieges. Es werden alle Emotionen einer kriegerischen Auseinandersetzung befriedigt. Es geht immer um das große Geld. Es ist im Vorfeld sehr viel Korruption im Spiel, Stichwort Sepp Blatter. Es marschieren dann die Heere auf, das sind also die Fans, die singen die Kriegsgesänge, die Fangesänge. Sie sind uniformiert. Es kommen dann die Gladiatoren mit Kriegsbemalung, Tätowierung. Es kommen die Feldherren, es ist die Taktik, hinten ein dichter Riegel, übers Mittelfeld rollen wir rauf und links Angriff vorgetäuscht und rechts die tödliche Flanke. Und die Helden werden gefeiert wie einst Eisenhower nach dem Zweiten Weltkrieg und das Wohl und Wehe des deutschen, ich muss es jetzt leider sagen, und französischen Volkes hängt viel mehr davon ab, nicht ob man den Weltkrieg verloren hat, sondern wie das für die nächsten Jahre sein wird. Ist aber das nicht viel herrlicher, wenn all das befriedigt wird in einem Kampf um einen Ball, als wenn man mit Bomben und Granaten aufeinander losgeht? Das wäre eine Form, wie man sozusagen Stress vermeiden kann oder zumindest destruktiven Stress. Nun, wo liegen die Ursachen des Stresses? Wie gesagt, wenn ich mich aus der Zoom-Perspektive nähern will, muss ich natürlich auch sagen, wo der Stress ansetzen könnte. Das sind einmal persönliche. Natürlich ist ein stärker emotional reagierender Mensch viel stressgefährdeter. Bei den Frauen sagt man dazu, wenn man hysterische Affekte hat. Warum bei den Männern, weiß ich nicht so genau. Wenn wir ein labiles Selbstwertgefühl haben, wir können sagen, wir kämpfen dann natürlich immer dagegen, dass wir entwertet werden. Das erzeugt auf Dauer Stress. Wenn wir dann sehr dünnhäutig sind, extrem empfindlich, es geht hier vielmehr darum, dass man Bewältigungsmechanismen vermitteln kann. Dort könnte die Therapie ansetzen. Wie werde ich mit Problemen fertig? Sowohl Butter als auch Zipralex. Es kommt auf die Lebensführung darauf an. Natürlich gibt es medizinisch-psychiatrische Ursachen, Schilddrüsenüberfunktionen, hormonelle Störungen, Herz-Kreislauf-Schwierigkeiten. Im Bereich der Psychiatrie sind es vor allem die Angsterkrankungen, die sehr viel Stress erzeugen. Und die nehmen heute übrigens gewaltig zu. Das müssen Sie mir glauben. Das ist auch eines dieser Phänomene, das wir nicht so genau ergründen können. Es ist im Prinzip ein Wahnsinn, wenn wir in der heutigen Zeit feststellen müssen, dass die Depressionen, so hat die Weltgesundheitsorganisation errechnet, bis in 20 Jahren die Krankheit Nummer 1 sein wird. Also häufiger als alle anderen. Und dass in einer Gesellschaft, die eigentlich sehr fröhlich ist und allen Grund hätte, nicht depressiv zu sein, mit 1000 Fernsehprogrammen, Licht, ist ja auch antidepressiv, Einfluss mit Besiegtheit der Krankheiten etc. etc. Und ausgerechnet hier werden die Menschen depressiv und umgekehrt in einer Zeit, die extrem sicher ist. Wir sind schon vor der Geburt versichert, wir sind gegen alles und jenes abgesichert. Als vor einigen Jahren einmal Bruno der Bär hier am Rande von Lech vorbeigetrabt ist, waren wir erst zufrieden, als Minas abgeknallt hat, um eben diesem Sicherheitsbedürfnis Rechnung zu tragen. Und trotzdem nimmt die Krankheit der Unsicherheit die Angst zu. Und das könnte man weiterspinnen bei den Abhängigkeitserkrankungen. Freiheit ist unser höchstes Gut. Und wir tun uns aber alles, um uns Gefangene des großen Netzes zu machen. Also psychische Krankheiten werden zunehmen. Belastungen im Privatleben, Beziehungsprobleme. Ich sage schlagwortartig nur Eugen Strindberg, der jetzt im 19. Jahrhundert schon dreimal verheiratet und fünfmal in Lebensgemeinschaft gelebt hat. Manche Ehen sind eine Hinrichtung, die über Jahre vollstreckt wird. Und das erzeugt Stress. wenn wir vielfach Anforderungen haben, wenn wir familiäre Sorgen haben, berufliche Probleme, etwas besonders Wichtiges, es ist nicht nur die Bühne des Mannes, auch die Bühne der Frau. Ich glaube, der höchste Stressfaktor ist die falsche Berufswahl. Das ist ein unglaubliches Problem für junge Menschen. Wähle ich den richtigen Beruf oder bin ich später richtig eingesetzt? Ich bin überzeugt davon, das größte Arbeitsmarktkapital würde dort liegen, dass man jeden Menschen dort einsetzt, was er am besten kann. Das ist in mindestens 50% nicht der Fall, dass jemand eine Arbeit machen muss, die er nicht so gerne macht. Ein anderer hat jene, die er viel besser könnte. Da wäre ein unglaubliches Kapital vorhanden. Wenn wir über- oder unterfordert sind, Passivstress, natürlich Konkurrenzkampf vom Mobbing. Wenn ich meine früheren Kollegen von der Universität besuche, dann sagen sie immer, hast du es schön, du bist zwar in Gallien, aber dort wenigstens der Erste. Ich brauche 80% meiner gesamten Energie für den intriganten Kampf, für die Abwehr von Kränkungen etc. etc. Natürlich auch gesellschaftliche Ursachen, fehlende Anerkennung durch die Gemeinschaft, beispielsweise der Beruf des Politikers, der ist unter anderem drum so stressanfällig, weil er eben ein sehr schlechtes Image hat, oder fehlen einer ideologischen Unterstützung oder geänderte Einstellung gegenüber dem Beruf. Was ist das durch hier in den Hochtourismusregionen für ein Riesenproblem, wenn die Gründergeneration gesagt hat, der Gas geht über alles und Weihnachten feiern wir schon an Allerheiligen und Muttertag im April oder so und Mittagessen, wann wir halt Zeit haben. Und die Jungen sagen, ich doch nicht. 40 Stunden um 12 Uhr am Familientisch und stille Nacht am 24.12. Das gibt riesige Probleme und riesige Auseinandersetzungen, die Stress erzeugen. Nun, meine Damen und Herren, in der Psychiatrie kann man Stress auch etwas anders betrachten, sozusagen diagonal. Nämlich man könnte sagen, wenn wir mit Belastungen konfrontiert werden, reagieren wir zunächst einmal mit Stress. Wenn das länger andauert, Monate, kommt es zur Übermüdung. Wenn der Urlaub und die Wochenendtage nichts mehr nützen, zur vollkommenen Erschöpfung. Wenn das über Jahre so geht, zum berühmten Burnout, auf das ich dann auch noch ganz kurz komme. Und letztlich mündet es, wenn keine Änderung eintritt und keine Therapie, in der Krankheit der Depression, die meines Erachtens die am schwersten zu ertragende, mit höchstem subjektiven Leid verbunden Störung überhaupt ist. Zum Burnout möchte ich nur noch sagen, es ist hier natürlich eine starke Inflation dieses Begriffes hier. Es ist ein unglaublich knackiger Begriff. Er hat einen Vorteil, dass er englischsprachig ist. Es wird hier dann natürlich sehr viel hineingestopft, was nichts mit Burnout zu tun hat. Sowohl von beiden Seiten her, wenn jemand schlichtweg faul ist, sagt er, ich habe Burnout, aber auch von der anderen Seite her, wenn er eine schwere Depression hat, eine krankhafte Depression, dann ist das heute Burnout. Ich kenne einen Hotelier, der schwere Depressionen hat und immer im Höhepunkt der Saison haben sie ihn erreicht und das wollte er immer heimlich halten und hat eben gesagt, ich muss jetzt auf eine Dienstreise oder dergleichen. In Wahrheit war er bei uns im Krankenhaus. Heute geht er voll stolz durch sein Hotel und erzählt jedem, der es hören will, ich habe Burnout. Also es ist sozusagen schon eine gewisse Auszeichnung, eine Inkrankheit und natürlich für uns in der Psychiatrie ein großer Vorteil, weil es der Enttabuisierung psychischer Störungen dient, aber Burnout ist nicht gleich Burnout und ist nicht gleich Depression und ich darf nur darauf hinweisen, dass unter diesen 37,5% von Störungen, die uns angeblich betreffen, nach DSM-5, also jeder von uns oder jeder zweite zumindest ist irgendwie problematisch, dass hier der Begriff des Burnout nicht enthalten ist. Also in diesem großen Manual, DSM-5, wo 650 Störungen vermerkt sind, Burnout ist nicht drinnen, weil es eben ein derartig breiter Begriff ist. Ja, jetzt komme ich endlich zum Thema kurz vor Schluss. Wo kann nun Therapie beim Stress ansetzen? Wenn ja, mit welcher Methode? Also zunächst einmal könnte man es bei den Stressursachen. Ich nenne als Beispiel, wenn Sie spazieren oder wandern gehen in Lech, werden Sie stressfreien Zonen begegnen. Also man setzt dort an, dass das Wild verschont wird von Helikopterflügen und von Mountainbikern und so weiter. Stressfreie Zonen, das hat natürlich seine Grenzen. Es geht um die Persönlichkeit und Einstellung. Kann man Persönlichkeit wirklich ändern? Das ist eine umstrittene Frage. Die Einstellung ja. Es geht letztlich darum, dass wir versuchen, Dysstress in Eustress umzuwandeln. Ich nenne eine österreichische Charaktereigenschaft, das ist der Neid. Das ist primär also nichts Gutes und nichts Schlechtes. Es kommt darauf an, welche Form von Neid. Wenn ich destruktiven Neid habe, das darf doch nicht sein, dass der mehr Geld hat als ich etc. und ich muss alles tun, um ihn zurückzuholen, dann erzeugt er natürlich Dysstress. Wenn es aber eine Anregung ist, ich möchte auch so gut werden wie der und so meinen Neid bewältige, dann ist das letztlich auch Stress. Körperliche Stressfolgen könnte man ansetzen, vor allem im medikamentösen Bereich und natürlich bei den psychischen Stressfolgen, dass man versucht, sie durch Entspannungstechniken, durch Medikamente zu behandeln. Und es geht letztlich auch darum, dass man den Menschen Stressbewältigungsmechanismen, scheußliches Wort, vermittelt, mit denen sie eben mit ihrem Stress anders umgehen können. Der Stress wird nicht vorhanden sein, aber ich werde andere Coping-Möglichkeiten haben, um mit dem gut durchzukommen oder ihn vielleicht zu sublimieren. Nun, die Frage Psychopharmaka oder Psychotherapie erfordert einen ganz kurzen Blick auf die Geschichte. Dass man Psychopharmaka einsetzt, ist ja nicht erst eine Erfindung der chemischen Industrie, sondern das hat es in der Frühzeit gegeben. Im alten Ägypten hat man schon 80 Heilpflanzen gehabt. Die griechische Kultur war voll davon. Ich erinnere an den Heilgott Asklepios, an die Tempelmediziner, an Hippokrates, der auch ein großer, wenn man so will, Pharmakologe war, oder an Galen. Im Mittelalter, die Arzneikunde in Klöstern, in Kräutergärten, die berühmte Hildegard von Bingen, Paracelsus, Albrecht von Halleren, ich bin nicht verwandt und nicht verschwägert mit ihm, aber der beispielsweise das Opium mitgebracht hat aus Indien zur Behandlung von Depressionen und im Übrigen auch dann selbst opiumsüchtig geworden ist, wie auch Sigmund Freud, der ja auch in seiner Jugend mit Kokain experimentiert hat und davon dann abhängig geworden ist. Wir finden hier unter Hunderttausenden von Beispielen, zum Beispiel aus dem Trosten und Sterbegebeten von 1548, Psychopharmakon hoc est medicina anime. Und wenn ich diesen Widerspruch aufdecken soll zwischen Psychopharmakologie und Buddha, also Psychotherapie, dann darf ich nur, das ist jetzt ein Gag, aber daran erinnern, dass in den USA Psychopharmaka zum Teil als Psychotherapeutikum bezeichnet werden. Also ich verordne Ihnen jetzt ein Psychotherapeutikum, da versteht man bei uns und drüben etwas ganz anderes. Im 19. Jahrhundert ist die Geschichte dann chemisch geworden mit Chloral. Ich darf eine Brücke spannen zu Friedrich Nietzsche. Der ist an Chloralismus gestorben, also an Chloralsucht. In den Jahren ab 1950 hat man die Tranquilizer eingeführt, dann die Neuroleptika. Das sind jene Medikamente, die man zur Behandlung von schweren psychischen Störungen braucht. Und in der Nähe von Lech, nämlich in Münsterling am Bodensee, hat man das erste Antidepressivum entdeckt, Roland Kuhn. Ein weiterer wichtiger Meilenstein ist dann, dass man Depressionen auch vorbeugen kann durch die Erhöhung von Lithiumsalzen. Das ist der alte Effekt der Kurorte, wo das Wasser einen hohen Gehalt an Lithium gehabt haben. Und man hat festgestellt, früher sind die Depressiven sehr gern dorthin gefahren, nicht wegen des Kurschattens, sondern weil ihnen dieses Lithium sozusagen gut getan hat. Und das hat man dann therapeutisch genützt. Ab 1980 die Serotoninaufnahmehemmer und die atypischen Neuroleptika. Heute sind die Psychopharmaka die wahrscheinlich erfolgreichste Medikamentengruppe überhaupt. Allerdings, das wird Sie jetzt wahrscheinlich überraschen, die Forschung ist in einer schweren Krise. Die ganzen großen Konzerne haben die Psychopharmakalabors geschlossen, weil sie dort das große Geschäft vielleicht schon machen oder es kein Neues mehr gibt, weil sie keine Ansätze haben. Jedenfalls also derzeit werden wir und in den nächsten Jahren werden wir mutmaßlich im psychopharmakologischen Bereich nicht viel finden. Nun zur medikamentösen Behandlung des Stresses gehört natürlich dazu, dass man Drogen einsetzt. Man sich immer fragt, weshalb nimmt man so viel Cannabis unter den jungen Menschen. Ein wichtiger Grund ist sicher auch, dass es eine sehr gut stresslösende, zeitstoppende Substanz ist. Die Tranquilizer sind von großer Wichtigkeit, aber auch von einer gewissen Doppelbödigkeit. Man kann dann auch stärkere Medikamente niedrig dosiert einsetzen. Man kann auch auf der Nicht-Hirnebene ansetzen, nämlich in der Peripherie bei den Beta-Rezeptoren blockern. Auch Schmerzmitteltherapie, eine Blackbox, ist natürlich etwas, was mit Stressreduktion zu tun hat. Und selbstverständlich auch, wenn man die zugrunde liegenden körperlichen Erkrankungen durch internistische Medikamente behandelt. Ich will nur ein Wort sagen zu den Benzodiazepinen. Das sind sozusagen jene Medikamente, die man mit Stress, mit Aufregung, mit Nervosität, mit Schlaflosigkeit am meisten assoziiert. Und das sind hervorragende Mittel. Ich sage das als Suchttherapeut. Sie haben einen enorm angstlösenden Effekt, muskelentspannend, beruhigend, schlaffördernd. Aber sie haben eben den großen Nachteil, dass man sich daran gewöhnen kann, was mit anderen Worten heißt, wenn man sie gezielt einsetzt. Also beispielsweise, sie leiden unter Aviophobie, Flugangst, 35% der europäischen Bevölkerung. Dann ist es natürlich großartig, wenn ich diese Angst nehmen kann mit so einem Mittel. Wenn ich aber jeden Tag 5-mal fliegen muss, wie der frühere schleswig-holsteinische Ministerpräsident Barschel, dann ist natürlich die Gefahr, dass man sich daran gewöhnt, dass man süchtig wird, dass man die Angst vor allem verliert. und dann eben ein zusätzlicher Krankheitsprozess hinzukommt. Das ist das Problem dieser Medikamente, die man gezielt einsetzen soll, aber nicht auf Dauer. Ich kann Ihnen als Suchttherapeut sagen, es gibt nichts Schlimmeres, sowohl für einen Patienten als auch für einen Arzt, als einen Benzodiazepinenzug durchzuführen. Nun die Geschichte der Psychotherapie, um auf die andere Schiene zu gehen. In vielen Kulturen gibt es gar keine Idee von psychischen Störungen. Früher der religiöse Kontext, in der griechischen Medizin vor allem die Lehre von den Körpersäften. Die Vorstellung der Griechen war, dass die schwarze Galle das Gehirn überflutet und dadurch eben Schwermut erzeugt, Schwermütigkeit, Schwarzgalligkeit, wie bei anderen Affekten eben das rote Blut oder die grüne Galle kommt oder dergleichen. Im Mittelalter haben wir eine ambivalente Haltung, auf der einen Seite die Besessenheit, psychische Störung, Stress und so weiter, hätte mit Besessenheit zu tun, aber auch schon Klosterspitäler, Exorzismus und Heilsgebete. Im 19. Jahrhundert dann der Durchbruch durch Sigmund Freud und heute haben wir über 100 Psychotherapiemethoden. Es gibt über 100 Schulen, etwa 20, 22 sind staatlich anerkannt. Das Problem dabei ist, dass sich die im Prinzip verhalten wie die Religion in ihren schlechten Zeiten. Nämlich jeder hat allein die Wahrheit, jeder ist narzisstisch, auf seine Lehre bedacht, die anderen sind die Feinde und das, was man dem Patienten vermitteln sollte, kann man selbst im Prinzip nicht, wenn ich es jetzt mal ein bisschen böse sagen kann. Nun, wo könnte man in der Behandlung von Stress ansetzen? Ich glaube, es ist wichtig, dass man den Menschen ganzheitlich betrachtet, biopsychosozial. Es ist wichtig, dass wir hier Methodenvielfalt, wenn etwas so viele Ursachen hat, dann helfen natürlich auch nur viele Methoden, in der Regel nicht eine einzige. Man sollte die anderen Methoden nicht ausschließen. Es ist wichtig, dass man sowohl bei den Ursachen als auch bei den Folgen ansetzt, dass man die Lebenseinstellung ändert, das hat jetzt überhaupt im Prinzip gar nichts mit Therapie zu tun, dass in vielen Fällen Beratung ausreichend ist, also man muss nicht immer dieses hehre Wort der Therapie verwenden, wenn es oft nur darum geht, jemanden anzuleiten, wie er das sein Leben ändern kann. Und ich sage etwas sehr Unpopuläres, Disziplin ist unverzichtbar. Konsequent Nein sagen können, loslassen, nach seinem Rhythmus leben, das erfordert nun einmal Konsequenz bzw. Therapie. Psychopharmaka wirken eher auf der körperlichen Ebene. Es zielt mehr auf die krankhaften Ursachen an, also das Wort krankhaft müsste man unterstreichen, wenn Stress Folge einer krankhaften Störung ist. Sie sind eher symptomorientiert und nicht so sehr normalursachenorientiert. Sie blockieren häufig diesen Teufelskreis des Stress, von dem wir auch schon einiges gehört haben. Psychopharmaka haben den großen Vorteil, dass sie einen raschen Wirkungseintritt haben. Also wenn ich eine depressionsbedingte oder stressbedingte schwere Schlaflosigkeit habe, dann ist das zwar vielleicht erkenntnisreich, in vielen, vielen Gesprächen zu erfahren, dass er eine böse Mutter und einen abwesenden Vater gehabt hat, aber im Moment möchte ich halt schlafen. Und das können Psychopharmaka. Nebenwirkungen sind unvermeidlich. Sie haben zum Teil einen enormen Gewöhnungseffekt. Nicht alle, das muss ich sagen, die ganzen Antidepressiva haben keine Gewöhnungsgefahr. Und was heute Realität ist, etwa 30% Therapieversagen. Auch bei antidepressiven Medikamenten haben wir nicht diese 100%ige Heilsbringung. Psychotherapie hingegen setzt eher beim Stress an. Es ändert Einstellungen und so Gott will ein Stück weit auch die Persönlichkeit. Sie sind weniger effektiv bei den Symptomen. Der Erfolg tritt erst nach längerer Zeit aus. Sie haben aber im Gegensatz zu den Psychopharmaka einen enormen prophylaktischen Effekt. Es ist den Medikamenten weit überlegen. Sie sind nebenwirkungsfrei. Sie erfordern einen hohen zeitlichen und finanziellen Aufwand. Und auch hier gibt es natürlich Therapieversagen. Ob Therapie wirklich so erfolgreich ist, wie es uns immer dargestellt wird, ist gerade heute sehr umstritten, aber Psychotherapie hat natürlich ihren Stellenwert, das ist überhaupt keine Frage, wie die anderen auch. So dass man also dieses Thema Butter oder Zipperlecks vielleicht folgendermaßen beantworten könnte, sowohl als auch, aber nicht nur. Es gehört eben die Beratung dazu, es gehört die Änderung der Lebensführung dazu, es gehört die Disziplin dazu. Es sollte keine Konkurrenz sein, kein Schulenstreit, sondern Ergänzung. Psychopharmaka können manchmal den Weg zur Psychotherapie erst eröffnen, wenn jemand schwerst depressiv gehemmt ist, dann brauche ich einen Aufreißer als Antidepressivum, damit ich mit ihm überhaupt erst Psychotherapie machen kann. Medikamentenverschreibung ohne psychotherapeutische Begleitung ist ein Kunstfehler und es ist immer wichtig, dass man gerade hier eine ganzheitliche, wertschätzende Begegnung mit den Menschen macht, auch in der Verschreibung von Medikamenten. Hier geht es nicht so einfach, dass man sagt, 3x2 Antibiotika pro Tag, sondern ich muss das abstimmen, mit dem Patienten aushandeln. Haben Sie das Gefühl, das ist zu viel, das ist zu wenig, Sie haben einen Überhang, Sie fühlen sich chemisch eingemauert oder es wirkt überhaupt nicht. Das geht nur in einer partnerschaftlichen Auseinandersetzung. Und letztlich sage ich als Psychotherapeut und Psychopharmakologe immer, ich kann ja dem Patienten nur das geben an Therapie, was ich mir selbst geben würde. Wenn ich sage, was ich bei meiner Frau tun würde, dann ist schon ein bisschen doppelbödig. Aber bei mir selbst zumindest gehe ich davon aus, dass ich die beste und nebenwirkungsfreiste und wirksamste Methode anwenden würde. Die Kaiserin Sisi, die alle Krankheiten gehabt hat, die man so haben kann, nicht nur das Sisi-Syndrom, sie war anorektisch, sie hat sich selbst geschnitten, wie heute jungen Leute. Sie war depressiv, sie war Kokainistin, also sie hat die Einheitspsychose gehabt, wenn ich so sagen darf. Nun, meine Damen und Herren, ich möchte aber doch diese Ausführungen, die also sozusagen integrativ sein sollen, mit wenigen Gedanken schließen. Ich glaube, was Stress betrifft, muss man sich vor allem selbst helfen. Nicht nur Butter, nicht nur Cipralex, das man nicht ausschließen soll, sondern die größte Potenz liegt in der Eigenhilfe. Es geht hier darum, dass man die menschlichen Urbedürfnisse befriedigt, dass man sich fragt, welcher Bewältigungstyp bin ich, dass es Maßnahmen der Psychohygiene gibt und letztlich immer um die Entwicklung der Gelassenheit. Der Mensch ist ein neugieriges Wesen. Er ist ein sich änderndes, er ist ein aggressives, ein kränkbares, ein liebesbedürftiges, er ist ein transzendentales und ein sprechendes Wesen. Zumindest hier stimmen die Psychotherapien überein. Wir müssen Dinge zur Sprache bringen können, die sonst unaussprechlich sind, die verdrängt sind, das große Schweigen. Und wir müssen sozusagen zu einem Zustand kommen, wo wir diese Grundbedürfnisse befriedigen können. Wir müssen uns fragen, welcher Bewältigungstyp bin ich? Und da gibt es im Prinzip drei Formen, den Kämpfer, den Flüchteter, den Todsteller. Ich will es abkürzen, man soll alle drei Techniken beherrschen. Wenn Sie gestern zu viel die Niederlage gefeiert oder sich darüber getröstet haben und Sie kommen heim zu Ihrer Gattin nüchtern, dann empfehle ich Ihnen einen Todstellreflex für 20 Minuten oder so. Wenn Sie ein besseres Gehalt wollen, sollen Sie natürlich ein Kämpfer sein. Wenn Sie der sind, der das Gehalt genehmigen soll, würde ich Ihnen eher die flüchtige Haltung. Es darf keines überhand nehmen. Der Kämpfer wird sonst zum Querulanten, der Flüchtige zum Süchtigen und der Todsteller überhaupt lebensuntüchtig. Es gibt dann einige Regeln gegen Stress. Sie hören sehr viele davon. Ich möchte nur zwei hier herausgreifen. Mut zum Nein. Loslassen können. Es geht auch ohne mich weiter. Die Welt bricht nicht zusammen mit meiner Pensionierung. Und Sinn für Humor. Der Humor in der Psychotherapie ist etwas, was maßlos vernachlässigt wird. Umgang mit einem Narzissen zum Beispiel. Es ist nicht erträglich, wenn man nicht einen Schuss Humor dabei hat. Man sollte alle Zeit der Welt für sich gewinnen, indem man rhythmisch lebt, indem man manchmal langsam ist, indem man die kleinen Siege des Alltages, ob ich bei der Ampel auf Rot rascher losfahre als der neben mir, ist eine der stresserzeugendsten Situationen, die man experimentell überhaupt erzielen kann. Man soll nicht die sogenannte Langeweile vertreiben, das Nichtstun, weil es im Prinzip ein kreativer Akt ist. Man sollte die Zeit nicht so sehr managen und, das sage ich jetzt am Arlberg und in der Nähe des Sprengzer Waldes, man soll den Tag organisieren nach dem Muster eines Schweizer Käses, also nicht eines Bergkäses, eines Schweizer Käses. Höchste Qualität, kompakte Masse, hervorragend abgegrenzt und dazwischen aber kleine Löcher. Und was ist in diesen Löchern? Nichts, nicht Fernsehen, nicht Vergnügen, gar nichts. Wenn man die Maßnahmen der Psychohygiene dann zur Spitze treibt, denke ich mir neben all diesen Dingen, es geht immer um Selbstdistanzierung. Und da möchte ich Ihnen nur einige ganz einfache Gedanken noch mit auf den Weg geben, wie man sich von sich selbst bzw. von seinen Emotionen distanzieren kann. Besprechen Sie Ihre Sorgen laut mit sich oder schreiben Sie sie auf, dann verlieren Sie an Dramatik. Erörtern Sie sie mit anderen und Sie werden erkennen, der Herr Bürgermeister würde sagen, unter jedem Dach ein Ach, auch unter meinem, auch unter dem der scheinbar heilen Welt. Betrachten Sie sich aus der Fliegenperspektive. Was macht der, die da unten? Wie wird er sich jetzt gleich aufregen? Wie wird er die Kontrolle verlieren? Das gibt Ihnen eine unglaubliche Gelassenheit, wenn Sie sozusagen Ihr eigenes Verhalten antizipieren. versuchen Sie Ihre großen Probleme, Chef redet nicht mit mir, Frau schaut mich böse an und so weiter, als Headline für Bild am Sonntag gegen die Niederlage sozusagen entgegenzusetzen. Und Sie werden merken, wie lächerlich diese Probleme, die Stress erzeugen, manchmal sind. Betreiben Sie Sport, betreiben Sie Anstrengungen jeglicher Art und versuchen Sie, Gelassenheit zu entwickeln. Gelassenheit heißt nicht Gleichgültigkeit, es heißt, man begibt sich auf ein anderes Podest, man leuchtet die Dinge sehr genau aus, wie in diesem aus dem buddhistischen kommenden Bild, der kalte Mond, der alles erfasst, aber der selbst von den Wellen, also von den Emotionen sozusagen in keiner Weise irritiert wird. Und weil wir Psychiater die sprechende Medizin vertreten und weil unsere Aufgabe ja darin liegt, durch Erzählung und durch Geschichte, durch Worte zu heilen, möchte ich Ihnen auch eines dieser Worte zum Schluss mit auf den Weg gehen, das mir besonders treffend erscheint. Das ist Diogenes von Sinope, der besucht worden ist von seinem früheren Schüler Alexander dem Großen und eben Angst hatte, wird sich wahrscheinlich rächen für die Watschen, die ihm Diogenes hat ja auch geschlagen, gezüchtigt in der Erziehung gegeben hat. Aber es war nicht so, Alexander ist gekommen, der Herr der Welt mit all seiner Pracht, seiner Herrlichkeit und hat ihm versprochen, ein goldenes Haus statt des Fasses, in dem er gelebt hat, 12 Jungfrauen etc. etc. Und der große Mann, der sagt nur, du stehst mir in der Sonne, rück doch ein bisschen auf die Seite. Das ist doch so ein herrliches Bild, wie die ganzen Verführungen der Welt, wie das ganze moderne Leben sozusagen nicht so wichtig sind, wie das Gewärmtwerden von der Sonne, wie die Emotionen. Vielen Dank.
Nach all dem, was Haller uns hier erzählt hat, bleibt natürlich weiterhin die Frage, wie kommen wir zu mehr innerlicher Ruhe? Von Medis haben wir schon gehört, auch von Therapien oder schlicht Beratungen. Jetzt meditieren wir. Professor Peter Riedl, das könnt ihr euch jetzt so vorstellen, denn so war es auch, hat seinen Vortrag im Schneidersitz gehalten. Eine Premiere im Hörsaal hatten wir so auch noch nicht. Wer Yoga macht, weiß, wie es genau geht. Wenn nicht, mal wieder die Illustrationen zum tapferen Schneiderlein anschauen, das hilft auch. Wenn ihr voll mit dabei sein wollt, er macht mit euch gleich auch eine kleine Atemübung. Thema vorweg, Meditation, wie, wozu und warum.
Wenn wir meditieren wollen, muss man gar nicht wissen, wozu das gut ist. Man hat vielleicht gehört davon, man muss den aktiven Entschluss fassen zu meditieren. Und das wäre das Schwierigste. Besonders kritisch diesem Thema Meditation und Achtsamkeit stehen die Ärzte gegenüber, das weiß ich von meinem eigenen Berufsstand. Wohl auch, weil diese Begriffe aus der Religion, aus den Religionen und der Esoterik kommen, damit aber eigentlich gar nichts zu tun haben. Was ist Meditation? Meditation ist die Sammlung des Geistes, die Konzentration. Was ist Achtsamkeit? Die nach innen gerichtete Aufmerksamkeit, das sich Bewusstsein des Denkens und des Fühlens. Unsere ganzen Probleme kommen aus unserem Denken und Fühlen. Würden wir anders denken und fühlen, hätten wir die Probleme nicht. Vielleicht kommen wir darauf noch zurück. Also man müsste mal den Entschluss fassen, meditieren zu wollen. Das mache ich jetzt einmal. Ich trete quasi aus dem Alltag, meinen Alltagsgeschehen heraus und fasse den Entschluss, eine Meditationsübung machen zu wollen. Das können Sie zu Hause irgendwann auch machen. Ich begebe mich also vom Alltagsding weg und suche mir einen Platz, um diese Übung machen zu wollen. Nach Tunlichkeit einen Platz, wo man sich angenehm oder wohlfühlt zu Hause. Der ist jetzt irgendwie nicht so unbedingt da, aber es ist zumindest ein Platz. Kann man sich auch zu Hause Blumen hinstellen, zum Beispiel für meine Frau und für mich oder für den Buddha und für die Gemeinde, für die Übenden. Und da setze ich mich jetzt hin und werde eine Meditationsübung machen. Es gibt angeblich 84.000 Meditationsformen oder spirituelle Wege. Das ist natürlich eine mythische Zahl und hat mit der Realität nicht unbedingt zu tun. Aber das Problem ist, diese vielen, vielen Methoden, die schauen alle von außen ungefähr gleich aus. Was macht der jetzt da im Inneren? 84.000 Möglichkeiten oder sehr, sehr viele Möglichkeiten. Grundsätzlich gibt es zwei Formen der Meditation, die Ruhe- und die Einsichtsmeditation. Und dann ist noch etwas vielleicht wichtig zu sagen, das, was ich jetzt tue, wenn ich meditierte, ist also diese Haltung. Das ist nicht die Meditation selbst, das ist die Übung der Meditation. Wenn ich jetzt mich hinsetze und eine halbe Stunde die Meditation übe und dann diese Übung beende, nämlich hätten jetzt einen Gong und dann mich aus dieser Meditationshaltung wegbewege, dann höre ich nicht auf zu meditieren. Ich meditiere jetzt weiter. Das heißt, ich bin voll konzentriert, ich bin bewusst und ich bin achtsam, so ich das kann. Die Achtsamkeit ist eine gar nicht so leicht zu lernende Kunst, würde ich fast sagen. Alle diese Künste der Meditation und Achtsamkeit, sie haben als einzigen Nachteil, sie sind vielleicht nicht unbedingt ganz einfach. Und zwar sind sie ungefähr so einfach, könnte ich sagen, wie das Jonglieren mit 4 Bällen. Wenn jemand mit 4 Bällen jonglieren kann, das ein paar Jahre geübt hat, sagen, ich könnte das, ich kann das nicht, dann jongliere ich hier und rede mit ihnen weiter und habe überhaupt kein Problem. Wenn ich das nicht kann, kann ich dann mal voll konzentriert 2 Bälle jonglieren. Und das Gleiche ist mit dieser Übung der Meditation und mit der Übung der Achtsamkeit. Ich habe versucht, all diese komplexen Dinge, die aus Asien zu uns gekommen sind, durch meine einerseits naturwissenschaftliche Ausbildung und andererseits meine über 30-jährige sehr, sehr intensive Praxis mit Meditation versucht zusammenzubringen und in eine Schule zu bringen, die sogenannte Wiener Schule der offenen Meditation, abgekürzt Wisdom. Und offen heißt damit also nicht dogmatisch, nicht einer Religion oder irgendwas zugehörig. Und Meditation auch nicht explizit Meditation, sondern eine spirituelle Übung, das sage ich gleich dazu, besteht im Wesentlichen aus 4 Teilen. Aus der Meditation, der Konzentration, der Sammlung des Geistes, der Achtsamkeit, der nach innen gerichteten Aufmerksamkeit, einer gewissen Art der Anstrengung und das 4. der Untersuchung. Und die Untersuchung ist hier in diesem Methodenkomplex das wertfreie Beobachten. Mal primär das wertfreie Beobachten von mir selber. Man geht diesen Weg, man geht das an diese Methode heran, man geht an sich heran mit dem Nichtwissen. Nicht mit dem Wissen, sondern mit dem Nichtwissen. Und man beobachtet, wie ein Wissenschaftler beobachtet, nämlich nicht, indem man gleich ein Ergebnis hat, sondern versucht, das Ergebnis herauszufinden. Und über was versuche ich das Ergebnis herauszufinden? Über mich. Und warum über mich? Weil ich das Problem bin. Wieso bin ich das Problem? Ja, wer soll denn sonst das Problem sein, wenn ich Stress habe? Natürlich kann man sagen, es gibt Stressfaktoren, der Chef, die Krankheit, meine Frau, klar. Aber ich muss darauf nicht mit Stress reagieren. Ich reagiere darauf mit Stress, wenn ich Stress habe. Wenn ich den Stress in mir überwinden will, muss ich in mir schauen, warum habe ich Stress, wo habe ich Stress, wie kann ich den Stress überwinden. Und da haben wir jetzt ganz, ganz viele Methoden, Theorien gehört. Und die, die ich Ihnen jetzt sage, ist einerseits ganz einfach und andererseits eben doch nicht so. Weil man muss sie üben, das ist auch eine Übung für ein gelungenes Leben, wenn man sie übt. Und sie ist nicht ganz einfach, sie ist auch nicht so schwer. Und man kann wie in allen Dingen auch was falsch machen. Man kann jahrelang meditieren und es wird nicht besser. Also man sollte schon richtig meditieren, man sollte in einer gewissen Richtung meditieren. Und wenn ich vorher sehr unbewusst war und stressig und mein ganzes Leben bewältigt habe, dann alles gegangen, ist und so neurotisch war und dann ist es so gegangen. Aber im Prinzip war ich so, wie ich war und das ist ganz gut gegangen und ich habe das gemacht und so kenne ich mich aus. So, und jetzt begebe ich mich eine Übung, wo ich diese Dinge verlangsame. Das ist nämlich auch ein Teil dieser Meditation, ist auch ein Teil der Achtsamkeit. Das bedeutet nicht Langsamkeit, aber die Langsamkeit hilft dabei. Wenn ich mich hinsetze und meditiere, dann versuche ich mal, diesen Denkkastel langsamer werden zu lassen. Ich werde bewusster, es ändert sich sehr viel in mir und plötzlich funktioniert gar nichts mehr. Also vorher war ich noch so, das ist alles gut gegangen, jetzt wird das langsam bewusster und das überlege ich bei jedem Augenblick. Also wenn ich jetzt mit dem Chef spreche, dann soll ich achtsam sein und dann es kann überhaupt nichts mehr. Also es kann dazwischen auch eine Zeit lang nicht unbedingt einfacher werden. Es gibt einen sehr schönen Ausspruch von einem tibetischen Lama, vor vielen Jahren gehört habe: Besser ist es, so einen Weg nicht zu beginnen. Wenn man ihn begonnen hat, ist es besser, ihn wieder zu beenden. Was bedeutet das? Wir können uns überlegen, was wollen wir mit diesem Weg tun? Und man kann diese Übung üben, zum Beispiel 8 Wochen Achtsamkeitstraining, um ein bisschen ruhiger zu werden. Meditation und Achtsamkeit, das gibt es, gibt ganz viele Kurse dafür. Man übt jetzt also diese Achtsamkeit und die Dinge gelingen dann nicht mehr so gut. Und so kann es eine Zeit lang sein, dass man erst wieder eine neue Zeit braucht, dass man mit diesen neuen Tools, die man gelernt hat, wieder besser umgehen kann, dass man eben im Leben bewusster wird, achtsamer wird. Am Anfang wird diese Achtsamkeit eine Gedachte sein. Das heißt, ich nehme mir bewusst vor, im Augenblick achtsam zu sein, zum Beispiel 4 Atemzüge bewusst machen zu wollen. Machen wir das mal gemeinsam kurz. 4 Atemzüge bewusst, wir setzen uns hin, lehnen uns nicht an und jeder atmet 4-mal bewusst ein und aus. Ein und aus, 1. Und 4. Wir setzen wieder normal hin. Man kann den Tagesablauf unterbrechen und so bewusst 4 Atemzüge achtsam machen. Und so kann man einige Handlungen, ich gebe in diesem Buch und auch in den ganzen Übungen sehr viele Videos und Anleitungen, wie man diese Achtsamkeit üben kann. Es gibt 4 Grundlagen der Achtsamkeit. Das Ziel ist es, ständig, 24 Stunden am Tag, die eigenen Gedanken, die eigenen Gefühle sich bewusst zu sein. 24 Stunden am Tag, irre. Ja? Also lassen wir mal das Schlafen weg. Zumindest beim Tag soll ich mir die ganze Zeit bewusst sein, aller Gedanken und aller Gefühle, die ich habe. Eine große Aufgabe. Ist das möglich? Der Buddha sagt ja. Und ich sage mittlerweile auch ja. Bin nicht sicher immer bewusst, aber doch schon sehr, sehr viel, viel mehr als früher. Und dann diese Rundum-Achtsamkeit nennt man auch Gewahrsamkeit. Und die begleitet dann einen so, dass man sich nicht mehr bemühen muss, achtsam zu sein. Und nicht mehr bemühen muss, konzentriert zu sein, sondern so wie das Jonglieren, es erfolgt völlig spielerisch. Man ist sich bewusst, dass man atmet. Man ist sich bewusst, dass man sitzt. Man ist sich bewusst, dass man dies oder das tut. Warum ist das so wichtig? Das Unbewusste, die unbewussten Wahrnehmungen ist so riesig und das Bewusste so klein. Und da spürt sich unser Leben ab. Aber in Wirklichkeit ist es auch da. Und das steuert uns. Und jetzt gibt es aus der buddhistischen Philosophie und aus der buddhistischen Erkenntnis, die ja kommt nicht von einem Religionsstifter, sondern einem ganz normalen Menschen, so wie wir das sind, verschiedene Aussagen, wie man eben das Leiden überwinden kann. Er hat ja nur gesagt, 2 Dinge hat er gelehrt. Die Ursache des Leidens und die Überwindung des Leidens. Die Ursache des Leidens sind wir. Was in uns? Was ist die Ursache des Leidens? Die wissen gar nicht, was die Ursache des Leidens sind. Sie leiden doch alle, oder? Sie kennen nicht die Ursache des Leidens? Die Ursache des Leidens ist mein Wollen. Wollte ich nichts, würde ich nicht leiden. Ich fahre auf Urlaub und freue mich auf den Italienurlaub. Und komme an, es regnet. Und jetzt habe ich ein Problem. Wenn ich allerdings sage, ja, super, es regnet, bleiben wir im Bett, gehen wir ins Kino, dann haben wir kein Problem. Also, das Problem ist nicht, weil es regnet, sondern weil ich nicht will, dass es regnet. Das ist alles sehr leicht einzusehen und wir sind alles reife, erwachsene Menschen und 90% von Ihnen könnten mit Regen im Urlaub relativ gut umgehen. Nicht alle, auch das weiß ich. Aber jetzt erhöhen wir mal die Dosis und das Haus brennt ab. Die Ursache des Leidens ist mein Wollen. Ja, wenn ich nicht will, dass das Haus abgebrannt ist, habe ich ein Problem. Wenn ich es akzeptiere Und ich kann ja gar nichts anderes tun, als es akzeptieren. Weil es ist ja abgebrannt, dann leide ich nicht. Nur das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach, weil wir füllen. Und jetzt kommt eine wichtige Aussage des Buddhismus. Wahrnehmung bedingt Gefühl. Jede Wahrnehmung, die wir haben, bedingt ein Gefühl in uns. Und bedingt bedeutet schon, das Gefühl entsteht automatisch in mir. Ich schaue hinaus und sehe Sie. Sie schauen her, sehen mich. Das bedingt in Ihnen und in mir ein Gefühl. Und dieses Gefühl kann nur 3 Qualitäten haben. Es kann nicht 4 oder 5 Qualitäten haben. Es kann nur bei Ihnen und bei mir sein: angenehm, unangenehm oder neutral. Und wenn dieses Gefühl bei Ihnen unangenehm ist, Sie schauen mir zu. Sie schauen mich an, Sie hören mir zu und es entsteht ein unangenehmes Gefühl in Ihnen. Und das muss Ihnen, das Interessante jetzt dabei, das muss Ihnen nicht bewusst sein. Sehr häufig, fast immer, ist es uns nicht bewusst. Dann fühle ich mich unangenehm und habe als Tendenz, das will ich nicht, weg von hier. Wenn Sie sehr selbstbestimmt sind, stehen Sie auf und gehen raus. Wenn das hier am Hammer geht und auf die Nerven geht, wenn Sie höflicher sind oder ängstlicher, bleiben Sie sitzen und bleiben hier in der unangenehmen Situation, dem da oben zuhören zu müssen, interessiert Sie gar nicht, sitzen. Wenn Ihnen das aber das Gefühl nicht unangenehm ist, sondern angenehm oder zumindest neutral, dann haben Sie gar kein Problem, hier sitzen zu bleiben und mir zuzuhören. Was bedeutet ein neutrales Gefühl? Das sind wir im Allgemeinen so nicht gewohnt, ich habe das zu akzeptieren. Wenn ich mich nicht angenehm oder unangenehm fühle, dann fühle ich mich neutral. Jetzt kommt noch was, was uns nicht so geläufig ist. Ich kann mich sogar körperlich, das ist uns bewusster, körperlich und geistig angenehm und unangenehm fühlen und neutral. Und wenn ich jetzt diese vielen, vielen Wahrnehmungen habe, ja, ich gehe auf der Straße, dies, eine Frau kommt mir entgegen, ein alter Mann kommt mir entgegen, ich sehe das, ein Geschäftsmodell, ein Chef, ein Mitarbeiter, ja, das bedingt in mir Gefühle. Und wenn diese Gefühle unangenehm sind, dann will ich das nicht haben, dann reagiere ich mit Ablehnung. Und wenn ich mir diese Gefühle nicht bewusst mache, dann steuern mich diese Gefühle wie eine unsichtbare Ampel, die ich da habe. Und ununterbrochen reagiere ich eigentlich auf meine eigenen Gefühle und automat und habe ja gar keine Wahlfreiheit, mich auf eine Situation einzulassen oder nicht einzulassen. Wenn sie mir unangenehm ist, dann lasse ich mich nicht ein. Und wenn sie mir angenehm ist, dann lasse ich mich gerne ein. Und so komme ich immer wieder in die gleichen Tagesabläufe. Immer wieder begegnen uns Menschen, auf die wir uns einlassen. Berühmte Geschichte, die junge, hübsche Frau mit dem jungen, hübschen Mann. Und sie lässt sich auf ihn ein und am nächsten Tag, schon wieder scheiße gewesen, ja? Schon wieder auf den falschen Tipp. Hätte ich nicht tun sollen. Und noch einmal, und das machen wir jetzt mit anderen Süchten, nehmen wir nicht dieses banale Modell mit der jungen Frau und dem jungen Mann, nehmen wir das mit dem Erdbeertörtchen bei der Konditorei. Ui, Erdbeertörtchen gefällt mir gut, gehen wir rein, schmeckt gut, essen wir gerne, beim Rausgehen schlechtes Gewissen, doch wieder zu viel gegessen. Und das gibt es mit der Arbeitssucht, das gibt es mit der Spielsucht. Das ganze Leben spielt sich in diesen Kreisläufen ab. Das ist der Daseinskreislauf, in dem wir leben, Samsara. Die immer wieder gleichen Kreisläufe, in denen wir uns bewegen. Nicht nur Einsichten sollen wir haben, sondern man kann auch die Gewohnheiten behalten. Das ist schon richtig. Nur wenn die Gewohnheiten nicht gut für uns sind, wäre es schon gut, sich auch zu ändern. Und welche Gewohnheiten jetzt gut sind und nicht gut sind für mich, kann ich nur mit dieser Bewusstheit, mit dieser Achtsamkeit herausfinden. Ich habe gesagt, es gibt 2 Formen der Meditation, die sogenannte Ruhe-Meditation. Und dann gibt es zusätzlich etwas, die Einsichtsmeditation. Ruhe führt zur Einsicht. Wenn ich unruhig bin, wenn der Kopf zu voll ist, dann geht da gar nichts mehr hinein. Es gibt eine schöne Geschichte von einem Schüler, der zu einem Zen-Meister geht Und er sagt zum Meister, bitte lehre mich. Und der schaut den Schüler an und sagt, okay, trinken wir eine Tasse Tee miteinander und gießt den Tee ein und die Tasse wird voll. Und dann gießt er den Tee immer weiter ein und der Tee läuft über und immer weiter hört er nicht auf zum Eingießen. Und sagt der Schüler, Meister, Meister, der Tee, die Tasse ist schon ganz voll. Sagt er, ja, so ist auch dein Geist. In deinen Geist kann ich nicht lehren. Der ist so plattelvoll, da geht gar nichts. Komm zu mir, versuch ein bisschen ruhiger zu werden, den Geist leerer zu machen, dann können wir in diesen Geist auch Neues hineingeben. Der Geist muss leerer werden. Man kann ruhiger werden und man kann so 8 Wochen üben, man kann ein bisschen zur Ruhe kommen, man kann etwas länger üben, dann auch wieder 8 Wochen, ein paar Monate mit dieser Untersuchung. Man kann Erkenntnis über sich selbst gewinnen. Man kann noch länger üben. Man kann in sich Führungsqualitäten entwickeln. Mit Führungsqualitäten meine ich nicht, dass ich sie führe oder jemand sie führt oder man geführt wird, sondern dass ich mich führe. Dass ich dieses komplizierte Ding, mein Denken und Fühlen, unter Kontrolle bekomme, dass nicht die Gefühle füllen und die Gedanken denken, was sie wollen, sondern dass ich das tue, dass ich meine Gefühle unter Kontrolle habe. Jetzt sagen Sie vielleicht, Sie haben Ihre Gefühle unter Kontrolle. Wann sagen Sie das? Wer hat die Gefühle unter Kontrolle? Bei Ihnen niemand, ja? Dann stimmt's. Ärgern Sie sich gelegentlich? Wer ärgert sich? Wer will sich ärgern? Niemand. Warum ärgern sie sich? Weil sie nicht anders können. Der Ärger entsteht in ihnen durch eine Wahrnehmung. Ja? Der Ärger ist momentan nicht da. Ich hoffe bei Ihnen nicht, bei mir ist er nicht da. Wir kennen alle Ärger. Wenn er da ist, der ist wie eine Eiche. Man ist voll im Ärger oder zornig, ja? Den auszureißen, den fallen zu lassen, das geht nicht. Aber es schaut nur so aus, als würde dieser Ärger jetzt nicht da sein und zack, ist er da. Der entsteht. Und zwar entsteht er so, dass er da aufsteigt und jetzt ist er so groß wie ein Pflänzlein. Und dann geht es, muss ich schon zugeben, sagen wir mal 200 Millisekunden oder eine Sekunde, ich weiß nicht wie rasch, zack, da ist er da. Wenn ich aber sehr konzentriert und sehr achtsam bin, dann bemerke ich den Ärger hier. Das geht nicht mehr in einer Konzentration, in einer willentlichen Konzentration. Dann bin ich ständig konzentriert, sehr achtsam. Dann merke ich, der Ärger kommt hierher. Meine Frau sagt das und schon wieder reagiere ich mit Ärger. Ich merke den Ärger. Ich habe mich schon 10.000 Mal geärgert. Das tue ich mir nicht mehr an. Ich lasse diesen Ärger fallen. Können Sie sagen, ist das möglich? Das ist möglich. Ja, so können Sie Meditation und Achtsamkeit in ganz, ganz vielen Bereichen üben. Wie gesagt, ist auch nicht so einfach. Diese Einsichtsmeditation ist eine sehr schwierige Methode. Üblicherweise übt man diese Meditation vielleicht 5 Minuten, 10 Minuten. Sie haben das angedeutet. Bei der Einsichtsmeditation stehe ich nicht nach einer halben Stunde auf, nicht nach einer Stunde, nicht nach einem Tag, nicht nach einer Woche, sondern da bleibe ich einmal sitzen und meditiere. Eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, 8 Wochen. Also es ist eine nicht ganz einfache Methode, aber eine Woche zu meditieren, eine sehr unglaubliche Übung. Ich kann sie allen nur empfehlen. Ich kenne niemanden, der nicht gesagt hat, er hat ein Vipassana-Seminar gemacht. Vipassana ist die Einsichtsmeditation. Ein Vipassana-Seminar gemacht und der nicht sagt, A, es war sehr schwierig und B, es war wunderbar. Es hat sehr viel in meinem Leben geändert. Das Sex ist besser geworden, das Bewusstsein ist besser geworden, alles wird besser. Ja, ja, ich kann Ihnen in einer halben Stunde nicht den spirituellen Weg in der Gesamtheit präsentieren. Ich habe mir das zur Lebensaufgabe gemacht, das, was mir so gut getan hat, ein bisschen in die Breite zu geben. Ich habe also die Schule gegründet, dann wird ein Buch geschrieben, möge die Übung gelingen. Wir geben eine Zeitschrift heraus, Ursache und Wirkung, die behandelt diese Themen aus einer westlichen Sicht. All das, möchte ich nochmal betonen, hat nichts mit einer Religion zu tun, nicht mit dem Religion, als Buddhismus als Religion, sondern Buddhismus als Erkenntnisweg und nichts mit Esoterik. Ein zweites Buch habe ich noch geschrieben, Auf ins Nirvana. Da wird das alles ein bisschen so einfacher dargestellt. Da unterhalten sich 6 Menschen an einem Strand in Griechenland über diese Methode der Meditation. Und der eine weiß schon ein bisschen was und der andere weiß nichts. Und so unterhalten sich darüber und versuchen gegenseitig ein bisschen sich zu unterstützen. Das war eine kurze Einführung in die Meditation. Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben.
Habt ihr Peter Riedl konzentriert zugehört? Wart ihr ganz bewusst dabei? Riedl würde sich freuen, ihr bleibt in diesem Zustand. Ich kann's nicht, schon oft vergeblich probiert. Ich will mich manchmal aufregen, weil's mir danach viel besser geht. Vielleicht auch eine Methode, eine ganz andere. Welche ist nun richtig? Wir wissen das im Hörsaal oft selber nicht. Unsere Sendungen sollen nur ein Anstoß sein, Impulse geben zum Nachdenken und Entscheiden. Die Wahrheit hat immer viele Gesichter, das wissen
wir. Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.